Das Licht geht an und die Schattengestalten bekommen langsam ein Gesicht. Ich kann euch wieder sehen. Wenn es hier unten dunkel ist, dann siehst du eigentlich nur so Schatten. Und ab und zu fängst du dann an zu raten, welche Statur denn wer sein könnte. Ja, einen guten Morgen. Unser Thema, was will denn Gott von mir? Hast du dich schon mal gefragt, was Gott von dir will? So, ich meine, wie führt Gott? Wie spricht Gott zu dir? Wenn wir die Bibel lesen, da wird uns Gott ja vorgestellt als jemand, der laufend zu Menschen gesprochen hat. Nicht täglich, nicht ständig, aber immer wieder, der zu Menschen redet und der uns eine ganz klare Anweisung gibt und der ein klares Ziel und eine klare Vorstellung vermitteln will, was wir mit unserem Leben tun sollen. Wie tut er das? Und ich möchte heute so ein bisschen darauf eingehen, um euch, ja, wie soll ich so ein bisschen sagen, euch so einen kleinen Schub zu geben, doch Gott zu fragen, was er mit eurem Leben vorhat. Insbesondere, wenn ihr jung seid, da ist noch so viel. Ich meine, in unserem Alter hat sich eine ganze Menge schon erledigt. Da gibt es schon noch eine Zukunft, aber da gibt es noch mehr Vergangenheit als Zukunft. 2. Korinther 5, Vers 17. Da starten wir mal mit. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Weißt du, das Allerwichtigste ist, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir errettet sind. Es gibt eine Errettung. Wovon Errettung? Errettung von der ewigen Verdammnis. Ja, die gibt es auch. Und ich denke, als Kirche sind wir aufgerufen, Errettung zu predigen. Die gute Botschaft, das Evangelium, ist die Botschaft von Errettung. Und wenn wir nicht mehr Errettung predigen, und es ist ja leider so, dass große Teile so von Landeskirche Errettung nicht mehr predigen. Ja, man darf die Leute nicht unter Druck setzen und alles. Ein Gott, egal ob Moslems oder nicht. Du, wenn du Errettung abschaffst, dann schaffst du Kirche ab. Denn man braucht sie nicht mehr. Wenn es keine Verdammnis mehr gibt, brauchen wir keine Rettung. Und dann brauchen wir das Reich Gottes nicht mehr. Dann können wir hier auch einen Sportverein aufmachen. Also, ganz wichtig für uns ist, wenn jemand in Christus ist, wenn du Jesus angenommen hast, so bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Da ist etwas in dir und das ist niegelnagelneu von Gott. Das ist anders, als was es vorher war. Und dieser neugeborene Geist, der in dir ist, den spürst du zwar, aber du wirst merken, dass das wächst in deinem christlichen Leben. Und es ist wichtig, dass wir es wachsen lassen. In Markus 12, Vers 30 sagt Jesus, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Wisst ihr, wir sind aufgefordert, wenn wir Jesus nachfolgen, etwas ganz willentlich zu tun. Und das ist eine willentliche Sache. Wenn jemand sagt, du sollst, wer von uns Kinder hat, der oder hatte, inzwischen groß sind, dann bist du auch mal hingegangen und gesagt, du sollst das Kinderzimmer aufräumen. Oder nicht. Ich glaube, das ist in jeder Familie, hat es diese Szene gegeben, wo du mehr oder weniger gesagt hast, du sollst. So, Gott sagt hier, oder Jesus sagt hier, und du sollst. Also es ist eine Entscheidung zu gehorchen, die wir treffen können. Dein Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Also, man kann lieben, weil man soll. Liebe, weil man soll, ist ein Begriff, der, sagen wir mal, heutzutage eigentlich kaum noch verstanden wird. Man denkt immer, Liebe ist ein Gefühl. Und wenn ich liebe, dann ja irgendwie, meine Gefühle sind dann so positiv, dass ich gar nicht anders kann, als dem zu folgen. Hier sagt die Schrift schon über unsere Liebe zu Gott, du sollst dem Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Sogar mit deinem Verstand sollst du ihn lieben. Wie liebt man mit dem Verstand? Indem man seinen Gedanken sagt, was sie zu denken haben. Weißt du, wenn du weißt, Gott hat recht, wenn du weißt, Gott, ja, Gottes Wort stimmt, und du weißt, dass du ihn liebst, dann sagst du deinen Gedanken, ich höre jetzt auf, diese falschen Gedanken zu denken und ich denke das, was richtig ist. Du weißt doch, was richtig ist. Praktisches Beispiel. Wenn ich zu Hause bin und ich weiß, Gott ist gut und Gott will mich segnen und trotzdem ist da Frust da, kann ja mal passieren. Du kommst nach Hause und alles geht schief und alles, ja, du bist ärgerlich. Dann muss ich meinem Verstand sagen, nein, du ergibst dich nicht den Frust. Nein, du redest jetzt nicht weiter negativ, sondern du sagst dir, mein Verstand soll den Herrn lieben mit aller meiner Kraft und mit meinem Verstand. Das setzt voraus, dass wir Gottes Position sozusagen oberhalb unseres Verstandes setzen. Unser Verstand ist nicht der Maßstab allein für Gottes Wort. Das heißt jetzt nicht, dass du deinen Verstand abschalten sollst oder solche Sachen. Also das wäre jetzt sicherlich überzogen. Aber wenn wir wissen von unserem ganzen Herzen, dass das Gottes Wort ist, dann können wir unser Verstand ausrichten. Und soll ich dir was sagen? Unser Verstand ist gar nicht so helle, wie wir immer selbst denken. Hast du es auch schon mal gemerkt? Wir denken, unser Verstand ist das, was über allem steht und was wir verstehen müssen. Gottes Wort ist das, was über allem steht. Und unser Verstand kämpft damit, Gottes Wort zu verstehen. Wisst ihr, Gott will uns in seinem Reich gebrauchen. Und er hat uns Dinge gegeben, mit denen wir handeln sollen. Ich habe neulich mal Lukas 19, Vers 11 bis 15. Die kleinen Zahlen sind so klein. Während sie aber dies hörten, fügt er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nah bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes zugleich erscheinen sollte. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihn her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was in jeder erhandelt habe. Lassen wir es soweit bis dahin. Also wir kennen dieses Gleichnis wahrscheinlich und wir sehen ja, Jesus vergleicht sich damit, mit einem König. Und wenn wir dieses lesen, wir kennen, glaube ich, aus den anderen Evangelien auch die Gleichnisse von dem Herrn, der seinen Knechten Funde gibt, der ihnen etwas gibt, womit sie handeln können, etwas gibt, womit sie etwas erwärmen können. Hier haben wir noch eine Besonderheit drin. Hier heißt es, diese Knechte sollten handeln in einem Land, offensichtlich dessen Bewohner den König hassten, steht hier. Und Jesus bezieht sich darauf ein ganz konkretes geschichtliches Ereignis, was da passiert ist. Da gab es einen König dort über Juda, Samaria und Idumäa und der musste nach Rom. Rom setzte damals die Kaiser ein, beziehungsweise es kamen dann als Vasallenkönige wieder zurück. Die mussten sich unterwerfen. Und er reiste nach Rom und die Gesandten, die Bewohner dieser Gebiete, die schickten Gesandte nach Rom, um zu sagen, den wollen wir aber nicht als König. Kaiser, setzt den ab. Was dann nicht passiert ist. Und hier vergleicht sich Jesus mit und er sagt praktisch, es ist wie ein hochgeborener Mann, also wie jeder König, der in ein fernes Land zog, also Rom, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Und er gibt seinen Knechten Pfunde. Er gibt dir und er gibt mir Dinge, mit denen wir handeln sollen. Dinge, Begabungen, Gaben, mit denen wir handeln sollen. In einer feindlichen Welt. In einer Welt, die uns nicht mag sogar. Hier sogar ganz extrem. Darauf bezieht sich Jesus, als er dieses Gleichnis bringt. Und natürlich kannte das jeder, denn das war ja da. Und jeder wusste, was er meinte. Wenn wir es heute lesen, dann wundern wir, wieso hassen die jetzt alle Jesus. Ne? Aber so, für die war das eine normale, eine Begebenheit, die sie kannten. Also er gab diesen Knechten, in diesem Fall sogar jeder einen Pfund, den 10 Knechten, und sie gingen hin und handelten damit. Und der erste hat dann 10 Pfund und sie haben verschiedene Erfolge damit, außer der eine, der nicht gehandelt hat, der es eingebuddelt hat, weil er sich fürchtete und nichts getan hat. Wir sehen also, wir sind hier in einer Situation, wo Gott uns begabt hat mit Dingen. Und wir sind aufgerufen, in dieser Situation, die auch gegen uns sein kann, also nicht, die auch Situationen enthalten kann, die sehr unangenehm sind. Wir sind aufgerufen, für den Herrn, für unseren Herrn, auch wenn er nicht geliebt wird, zu handeln und etwas zu erwerben. Wir sind aufgefordert, Reich Gottes zu bauen. Gott hat dich und mich aufgefordert, das, was wir haben, auch einzusetzen. Und ich will jetzt heute nicht nur über Gaben des Geistes oder sowas reden, das mache ich demnächst mal in der kleinen Gruppe, die ich anbieten werde. Ich mache jetzt Werbeveranstaltung. Der Heilige Geist und seine Gaben wird demnächst kommen, als Kleingruppe. Termin gibt es wahrscheinlich so in 2 Wochen. Aber heute, wir sprechen darüber, dass wir Gaben bekommen haben und dass Gott uns gebrauchen will. 1. Timotheus 4, Vers 14. Timotheus wusste also schon, was er hatte, was er tun sollte. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Weiter? Ach, habe ich nicht gesagt, das weiter, ne? 15 und 16 bitte auch. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du dich selbst, sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Also wir sehen etwas, Timotheus weiß in dem Fall schon, was er hat. Und wir wissen, Timotheus war der pastorale Leiter der Gemeinde in Ephesus später. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, zu welchem Zeitpunkt das geschrieben wurde. Aber er war begabt worden durch Handauflegung der Ältestenschaft. Und natürlich, die Gaben kommen nicht von der Ältestenschaft, die Gaben kommen von Gott. Das ist ganz klar. Aber Gott gebraucht auch die Ältestenschaft. Die haben etwas gesehen. Die haben gesehen, Timotheus ist fähig. Und die haben ihm die Hände aufgelegt und er empfing etwas, das Gott ihn übernatürlich gebrauchen konnte. Und dann heißt es weiter hier, in Vers 15 sind Aufforderungen an Timotheus. Wie kommen wir da hinein, in das, was Gott in uns gelegt hat? Gleich kommen wir noch dahin, wie erfahren wir überhaupt, was Gott mit uns vorhat. Wir kriegen hier die Aufforderung, bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Also wenn du schon in einem Dienst stehst, sei es in der Musik oder du merkst, dass du Menschen hilfst, seelsorgerlich oder was auch immer, du merkst, du bist in einer Aufgabe drin. Was nicht heißt, dass es die einzige Aufgabe ist, die du ausfüllen wirst bis an dein Lebensende. Paulus ist auch nicht als Apostel geboren worden, sondern sein Dienst hat sich geändert in der Zeit. Aber in dem, was du bist, bedenke dies sorgfältig. Lebe darin. Das ist was ziemlich Absolutes, ne? Wenn ich sage, wenn du etwas für Gott tust, wenn du etwas für Gott tust, dann denk darüber nach, wie du es verbessern kannst. Lebe förmlich darin. Lass es Teil deines Lebens sein. Und dann kommt ein damit. Damit ist immer der Grund für etwas. Damit deine Fortschritte allen offenbar werden. So als mitteleuropäischer demütiger Christ würde man sagen, ja, doch nur nicht, dass alle noch sehen, wie gut ich bin. Ne? Die Bibel sagt dir was anderes. Damit deine Fortschritte all offenbar seien. Nicht, dass du einen aufgeblasen Stolz rumläufst, das ist nicht der Sinn der Sache. Aber sie sollen sehen, ja, Gottes Gabe wirkt. Gott will dich gebrauchen, damit alle sehen, Gott ist es, der durch diese Person wirkt. Wenn Gott durch den wirken kann, dann kann das durch mich auch sozusagen. Gott will dich gebrauchen. Bedenke dich sorgfältig. Lebe in diesen Dingen, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Und dann kommt ein ganz wichtiger Passus auch. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. In all diesen Dingen, die du jetzt da tust, Timotheus, pass auf, dass du den richtigen Weg nimmst. Nicht, dass du irgendwo abirrst. Denn wenn man vorwärts geht und Gemeinde leitet oder prophetisch redet oder all diese Dinge, pass auf die Lehre auf dich selbst, beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, wirst du dich selbst erretten, als auch die dich hören. So, also wir sehen, in dem, was wir leben, in dem, was Gott uns beauftragt hat, sollen wir leben. 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 8. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, schreibt Paulus Timotheus, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Also wir sehen ganz offensichtlich, der gute Timotheus hatte zumindest ein irgendwie emotionales Problem damit, das so auszuleben, was Gott alles in ihn gelegt hat. Wahrscheinlich hatte er auch schlicht und einfach Angst, einen Kopf kürzer zu werden. Denn die Gebräuche damals waren ja manchmal nicht so menschenfreundlich. Und das ist verständlich. Erinnere ich dich, schreibt Paulus, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Wenn ich etwas anfache, kann ich auch etwas nicht anfachen und löschen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. So, wir sehen also hier, was löscht das, was Gott uns gegeben hat, in uns aus. Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Angst. Bei Timotheus wahrscheinlich sogar auch Angst um sein Leben. Aber auch Angst, sich zu blamieren. Angst, sich zu überarbeiten. Was ist, was Gott alles noch von mir möchte? Geist, wenn wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht, der Disziplin. Den haben wir. Und dann sagt Paulus sogar, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. So Gott will uns gebrauchen und er möchte, dass wir das, was er in uns hineingelegt hat, anfeuern, dass wir es anfachen, dass wir darin leben, dass wir es stärken. Nur wie kommen wir jetzt dahin? Wie weiß ich, was Gott mit mir vorhat? Die Bibel sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Und du denkst dir, ja, und ich dummes Schaf vielleicht nicht. Aber eigentlich so schwierig ist es nicht. Ich denke, 90% oder lasst mich mal aus der verbindlichen Aussage zu den Prozentzahlen jetzt raus, aber ich sage mal, ein Großteil aller Führung funktioniert ganz einfach. Ihr wisst doch alle, dass ihr Christen seid, die ihr hier seid und Jesus angenommen habt. Woher weißt du das? Was ist in deinem Herzen passiert? Wenn du Jesus angenommen hast, du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Römer 8, Vers 16. Der Geist bezeugt, selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Du weißt in deinem Innern, dass der Heilige Geist zusammen mit deinem Geist bezeugt, ich bin Gottes Kind. Es ist dir klar. Und ich kann kommen und mit dir reden und dir argumentieren, nein, du bist kein Christ. Du weißt, ey, natürlich bin ich Christ. Woher weißt du es? Da ist ein Zeugnis in deinem Herzen. Ein ganz klares Zeugnis, ich bin errettet. Weißt du, und das ist eine, würde ich sagen, das ist eine, ein Beispiel dafür, wie wir meistens die Führung Gottes erleben. Du spürst dieses leise Zeugnis des Heiligen Geistes in dir, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was richtig ist. Du merkst es einfach. Du spürst das Reden des Heiligen Geistes. Du spürst und du weißt es. Also mir geht es bei den meisten Dingen, geht es mir so. Es ist selten der Fall, dass nur ein Engel des Herrn erscheint, mir noch gar nicht. Der hat sich immer andere ausgesucht. Also ich kenne einige, ich mache mich nicht lustig darüber, ich kenne einige Personen, die es mir glaubhaft versichert haben, dass sie das erlebt haben, aber das normale Reden Gottes geht in deinem Herzen vor sich. Der Geist bezeugt mit unserem Geist. Und du weißt, Gott, das könnte echt eine Aufgabe für mich sein. Du weißt, Gott sagt dir, ja, in die Richtung könnte es gehen. Eine zweite Sache. Kolosser 3, Vers 12 bis 16. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem einen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch mit aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. So Vers 15, wenn wir hier sehen, der Friede des Christus regiere, wörtlich steht da ein Wort, was so viel heißt wie ein Schiedsrichter in euren Herzen. Und das ist, was wir erfahren, wenn wir Dinge, wenn wir Führung Gottes erfahren. Wir, haben Fragen in unserem Leben. Wie geht's weiter? Welchen Beruf soll ich nehmen? Vielleicht welchen Ehepartner? Noch wichtiger. Und wir stellen uns die Frage, ja, was ist richtig? Dann lass dir Zeit. Und die Bibel sagt hier, wenn die Vorbedingungen da sind, Vers 12, die sind auch nicht ganz unwichtig, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Also wenn du ständig zornig bist und ständig dich ärgerst, dann wird der Friede Gottes kein Schiedsrichter sein in deinem Herzen, weil du hast ihn gar nicht. Du spürst ihn dir gar nicht, weil du bist ja am Ärgern. Du bist dich am Aufregen. Dann funktioniert das nicht. Aber wenn du das hast, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn vergeben hast, dann passiert etwas, dass der Friede des Christus dein Herz regiert. Und du merkst, was richtig ist. Du merkst, wozu du Frieden hast. Und du merkst, wozu du keinen Frieden hast, wenn du ehrlich bist. Manchmal wollen manche Leute auch nicht hören, natürlich, wozu sie wenn sie keinen Frieden haben. Aber was hier passiert ist, wörtlich heißt es, der Friede Gottes soll ein Kampfrichter sein in unserem Herzen. Also Kampfrichter, ja gut, haben wir beim Boxen heutzutage noch. Oder Kampfsportarten. Und er steht dann und er sagt, halt, du hier aufhören. Das geht nicht. Er sagt, was richtig ist. Und der Friede Gottes in dir, der Friede, den du in deinem Herzen verspürst, ist ein sicherer Zeuge für das, was richtig ist und das, was falsch ist. Und da kann man sich Zeit lassen und das kann sehr konkret werden. Ich weiß noch an die Zeit, als wir, Christian und ich, das erste Mal in den Kongo geflogen sind und diese Einladung da war. Und ja, ich weiß noch, wie Christopher zu uns sagte, 98,5% der Gemeinde sind der Meinung, ihr fliegt nicht dahin. Und ich sagte zu ihm, ja, ach, zu diesen zählen wir auch. Und dann merkten wir, es hat 2 Monate ungefähr gedauert, wie der Friede Gottes ganz klar auf dieser Sache lag und nicht bei dem, wo wir dachten. Wir hatten es völlig ausgeschlossen, völlig, dass wir das machen. Und nach 2 Monaten waren wir sozusagen reif gekocht vom Herrn und haben es gemacht und es war ja auch richtig. So, der Friede Gottes, der kann dir wirklich sagen, was richtig ist, wenn du auf ihn hörst. Kann Gott auch konkreter reden? Natürlich. Apostelgeschichte 27, Vers 9 bis 10. Da aber viel Zeit verflossen war und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und mit großem Schaden nicht nur die Ladung des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Hier sagt Paulus sehr konkrete Sachen. Er sagt, ich sehe. Und das ist eine Art von Führung, die häufig auch geschieht, wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist. Dass ganz konkrete Sachen du einfach siehst in deinem Geist und du weißt, was richtig ist. Es mag den einen oder anderen vielleicht fast ein bisschen gruselig sein, dass man sowas wissen kann. Aber es ist der Heilige Geist, der ist nicht gruselig. Der spricht sehr konkret. Und du kannst das erleben und Paulus sagte hier ganz klar zu den Seeleuten und Soldaten da auf dem Schiff, hier bleiben, sonst, ich sehe, dass mit großem mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Paulus sah etwas. Er hat eine ganz klare Weisung. Also auch Gott spricht oftmals ganz klar, dass du in deinem Geist siehst, was für dich dran ist. Ganz klar. Und wenn wir geübt sind, wenn wir unseren Geist schulen, wenn wir unser Leben mit Gott vorantreiben, dann lernen wir das zu hören. Hebräer 5, Vers 13 bis 14. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Was wir hier sehen, hier wird von einem Sinn gesprochen. Vom Griechischen her ist es ein Organ der Wahrnehmung. Was ist ein Organ der Wahrnehmung? Deine Augen sind ein Organ der Wahrnehmung, deine Ohren auch, die Nase auch, dein Geschmack. Ein Organ der Wahrnehmung wird hier gesprochen. Und hier wird gesagt, die feste Speise heißt für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben. Man lernt also, Gott zu hören. Oder wie wir so schön hier den Spruch haben in Deutschland, Übung macht den Meister. Ne? Übung macht da wirklich den Meister. So, wenn ich aber Übung den Meister mache, dann heißt, ich muss anfangen zu üben. Ich muss anfangen, mich auszustrecken, das Reden Gottes zu hören. Ich muss anfangen, mich auszustrecken, voranzugehen in meinem geistlichen Leben. Wenn du nicht vorangehst, sondern einfach stehen bleibst, kannst du dich nicht üben. Manchmal denken wir, wir müssen eine bestimmte Reife erhalten haben, wir müssen eine bestimmte Erfahrung gemacht haben, damit wir überhaupt laufen können. Ja, wenn du nicht läufst, wirst du es nicht lernen. Oder wenn wir Kinder gehabt haben oder noch haben, die nicht laufen können. Und du sagst dem Kind, versuche bitte nicht anzufangen zu laufen, bevor du nicht so sicher bist, dass du nicht mehr hinfällst. Habt ihr ein Kind schon gesehen, welches Laufen gelernt hat? Und ist niemals hingefallen? Und wie die auf die Schnauze fliegen. Da wird einem als Eltern ganz anders. Ich weiß, einer von unseren Kindern ist immer von der Couch gesprungen, und zwar kopfüber. Das erforderte blitzschnelle elterliche Reaktionen, dass wir schneller waren, als er den Boden erreichte. Ja, so funktioniert das. Und es ist kein Geheimnis, heute macht er das nicht mehr. Er hat gelernt. So, was ich sagen will, dein geistliches Leben findet nur statt dann, wenn du bereit bist, dich auch mal richtig mächtig langzulegen. Du lernst laufen und du machst Fehler. Kein Problem. Liegen bleiben ist ein Problem. Was sollten wir tun? Ich glaube, wir sollten Gott bitten, uns zu sagen, was er mit uns vorhat. Weißt du, Gott antwortet, wenn wir ihn fragen. Gott sagt uns etwas. Und dann sollten wir einfach die Dinge tun, die er uns in den Weg stellt. Sprich, wenn deine Arbeit ist in der Gemeinde, wo du meinst, ja, das könnte was sein, dann fangst doch einfach an. Und wenn du merkst, nee, also da ist nicht so, das ist echt nicht mein Ding, dann sprichst du mit jemandem und lässt dir wieder sein. Ist doch kein Problem. Aber du hast etwas gelernt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben so ziemlich fast alles gemacht, außer Kinderdienst. Da habe ich mich immer gut gedrückt und mich gefreut, dass andere es tun und Seniorenarbeit. Aber sonst habe ich so ziemlich wohl alles gemacht im Laufe der letzten, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, die verrate ich jetzt gar nicht. Und da waren Dinge bei, die sind absolut nicht mein Ding. Aber trotzdem konnte man da lernen. Man lernt vieles. Ich will dir sagen, vertrau einfach auf die Stimme Gottes, auf das, was der Herr dir ins dein Herz gelegt hat. Und dann sei einfach offen dafür, auch für die Führung, die er dir gibt. Gott will dich führen, aber du musst laufen. Gott will dich führen. Er will dir genau sagen, wo dein Weg lang geht. Aber das Gehen musst du erledigen. Ein letzter Vers noch. Sprüche 24, Vers 3 bis 6. Ups. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Ein weiser Mann ist mehr als ein starker und ein Mann von Erkenntnis ist besser als ein kraftvoller. Denn mit weiser Überlegung führst du deinen Krieg und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Bei all dem, wo wir geführt werden und bei all dem, wo wir vorwärts gehen, lasst uns einfach offen sein für Korrektur und seid uns lasst uns aufrichtig sein. Rat, beraten zu werden, ist ein wichtiger Faktor bei der Führung durch Gott. Menschen, die sich nicht beraten lassen, gehen an vielen Dingen vorbei. Menschen beraten lassen, meine ich natürlich Menschen, die Führung durch Gott erleben. Menschen, die einfach auch Gottes Stimme hören. Gott will dich führen an den Punkt, an den Platz in seinem Reich, wo er dich gebrauchen will. Wisst ihr, diese Gemeinde wird wachsen. Und wir sehen, wie viele Bereiche neu gegliedert werden. Und es wird viel Möglichkeiten geben, hineinzukommen und Verantwortung zu übernehmen und Gottes Reich zu bauen. Und ich möchte dich eigentlich nur heute so ein bisschen pieksen in die Richtung, dass du sagst, ey Herr, ich will nicht nur einen Stuhl anwärmen, ich will etwas tun. Sag mir bitte was. Sag mir bitte, was du für mich hast. Sag mir bitte, mit was ich begabt bin. Und dann sei offen dafür. Das kann sein, dass Gott direkt zu dir spricht. Es kann sein, dass jemand zu dir kommt und fragt, ja, sag mal, wäre das denn nicht was für dich? Probier dich aus. Aber tue etwas. Gott will dich gebrauchen. Sei dir in einem sicher. Gott will dich gebrauchen. Du bist nicht sein Stiefkind. Gott hat keine Stiefkinder. Und er will, dass du darin glücklich wirst, dass du in deinen Ruf kommst und darin glücklich wirst. Ja, lass uns noch den Herrn mit einem Lied preisen. Und dann werden wir einfach abschließen heute.